Ladies and gentlemen, this is Das Hobby, Germany's number one trading card show. And here are your hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
So, meine lieben Damen und Herren, das Jahr 2022 ist da. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Markus, es ist mein Fest, dich auch in diesem Jahr wieder begrüßen zu dürfen. Wie bist du reingekommen?
Ich freue mich. Ja, sehr gut, tatsächlich. Sehr ruhig im Gegensatz zu meinen jüngeren Jahren. Wir haben viel, viel gegessen und hatten einen schönen Abend. Also sehr, sehr ruhig bin ich ins neue Jahr gekommen.
Also wie ein Erwachsener quasi.
Sozusagen.
Genau. Wahnsinn, ey. Das ist beeindruckend. Ich habe hier im Vorgespräch aber auch gehört, dass auch unser Gast relativ ruhig ins neue Jahr gekommen ist. Und wir begrüßen an dieser Stelle den wunderbaren Kevin, aka Retrofuchs. Schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Ja, ich bin auch relativ ruhig ins neue Jahr gestartet, durch die aktuelle Situation ja leider. Aber ich denke mal, das ist auch ganz in Ordnung.
Du bist ja auch so ungefähr so alt wie ich, ne?
Ja, ich bin ganze 22, also ja. Das passt.
Sag ich doch.
Das geht. Mal zwei ist das schon, aber Dennis,
oder? Ja, aber wirklich fast, ey.
Was hast du gemacht an Silvester, wenn du sagst, ruhig? Ich war ja im Vorgespräch nicht
dabei. Also bei mir war das wirklich einfach nur ein kleiner Kreis mit der Familie, gefeiert bis um 12 und dann, ja, das war es dann auch schon fast.
Ja, cool. Dann die Eltern ins Bett geschickt.
Ja, das eigentlich war das genauso.
Wir haben ja heute endlich mal jemand, Kevin, der aus dem Bereich Fußball kommt, am Start. Was mich ja extrem freut, weil ich auch beruflich ein bisschen was damit zu tun habe. Und bin sehr, sehr froh, dass wir neben Fußball dieses Jahr, ich weiß, ist auch Eishockey noch dran, aber endlich mal ein bisschen was zum Fußball noch hören.
Genau, und ja, eine sehr spezielle Sammlung und einen sehr speziellen Account hat, nämlich nicht nur Fußball, sondern auch, wie der Name ja schon sagt, übrigens ein sehr starker Name, muss ich mal hier sagen, Retrofuchs, finde ich
ja, genau danke. Auf den Punkt.
So muss so ein Name nämlich sein.
Also, ich war auch noch sehr gewundert, dass der noch frei war damals.
Ja, hast du auch die Website und so?
Nee.
Da kannst du
ich habe einen YouTube-Channel, den habe ich mir noch gesichert, aber eine Website, nee, das brauche ich nicht.
Die jungen Leute brauchen keine Website.
Nee.
Ich habe noch eine Website.
Bestimmt auch noch eine Facebook-Gruppe dann, ne?
Nee. So alt bin ich dann auch nicht, ne? Also ich bin genau dazwischen. Genau, aber wie Markus schon sagt, Fußball und aber auch Retro-Vintage, sage ich jetzt mal.
Ja.
Erzähl doch mal ganz kurz, wie bist du denn zum Hobby gekommen?
Also das muss so 2006 gewesen sein. Weltmeisterschaft in Deutschland mit den Panini-Stickern. Mhm. Ich kann mich noch gut daran erinnern, meine Mutter, die hatte so ein Sammelheft von diesen Stickern. Und somit hat das angefangen. Dann wollte ich, glaube ich, auch eins haben, habe dann auch eins bekommen. Und dann hat meine Mutter auch immer angefangen, die ganzen Sachen aufzuschreiben. Also dir fehlt jetzt hier noch die Nummer 17. Denk daran, wenn du tauschen gehst und du brauchst die Nummer 17 noch. Ja, und dann mit den Jahren wurde das dann von Fußball dann auch noch ein bisschen Wrestling. Okay. Und ja, dann war eine lange Pause dazwischen. Also ich denke mal so 2010, 2011 habe ich dann ein bisschen angefangen mit Yu-Gi-Oh! Mhm. Und bei dem Zeitpunkt, naja, wie es halt in den meisten Fällen so ist, als, ja, 2011 war ich halt 11, 12, da hat man jetzt nicht unbedingt die meiste Kohle, hatte ich mir dann überlegt, mir damals einen YouTube-Channel zu machen, okay, um irgendwie in Kontakt zu kommen mit anderen Sammlern.
Okay.
War damals ein bisschen schwierig, weil die Szene war halt nicht vorhanden. Und dann wurde dann damals, 2011, 12, so eine kleine Yu-Gi-Oh!-Szene gegründet. Auf YouTube.
Okay.
Und so hat es bei mir angefangen.
Und also habe ich über deine Mutter quasi zum Panini-Sammeln gekommen, sozusagen.
Ja, eigentlich schon. Also die hatte irgendwie so ein Heft und ich wollte dann auch eins haben und dann hat das irgendwie angefangen.
Sammelt deine Mutter noch?
Nee, aber die ist begeistert, wenn ich ab und zu mal Pakete bekomme oder Briefe. Die guckt da schon noch mal ganz genau hin und zeigt doch mal und lass mich dann auch mal, wie ein Pack aufmachen. Also die ist immer noch begeistert, aber sammeln tut sie nicht.
Das finde ich überragend. Das finde ich wirklich geil, muss ich sagen. Hut ab, ey. Ich werde mal meine Mutter gleich mal anrufen direkt im Anschluss und mal fragen, was da schiefgelaufen ist in der Erziehung. Mhm. Aber wirklich, das ist ja interessant. Und dann erzähl mal von den Anfängen dieser Yu-Gi-Oh! YouTube-Geschichte. Was hast du da für einen Kanal gemacht oder was hast du da gemacht?
Das war ein ganz einfacher Channel. Also damals habe ich mir noch nicht mal einen Namen ausgedacht. Ich hieß einfach so, wie meine E-Mail-Adresse war. Mhm. Und ich hatte mein Trade-Binder und davon habe ich ein Video gemacht. Und dann habe ich gesagt, ich tausche diese Karte hier gegen eine Exodia und hier und da. Und dann haben sich Leute bei mir gemeldet und haben gesagt, ey, pass mal auf, ich mach das mit dir. Und dann wurde übers Internet, dann über Skype, wird sowas dann abgesprochen, dann wurde getauscht.
Geil. Okay, mega. Ja. Das heißt aber, weil Yu-Gi-Oh! Ist ja nochmal was, also du hast ja vorher mit Fußball angefangen, weil du einen gewissen Bezug zum Fußball hast, selber gespielt? Oder hast du was?
Nee, tatsächlich auch überhaupt nicht. Ich habe gar keinen Bezug dazu. Okay. Also, nee, das kam einfach.
Es war tatsächlich... Nur das Sammeln, also gar nicht irgendwie so der Bezug zu einem Verein, zu dem Sport, sondern einfach, weil du Bock hattest zu sammeln. Darum ging es hier.
Ja, ich glaube schon. Also es war, angefangen hat es halt, wie gesagt, mit diesen Stickern, aber an sich habe ich alles mitgenommen, was ging. Ob es jetzt Wrestling war oder weiter irgendwie dann Champions League, wo ich damals diese Mannschaft noch gar nicht kannte. Das wurde gesammelt, das war ganz egal.
Geil, das finde ich interessant. Und dann ist er jetzt ein relativ großer Sprung zu der Zeit zum jetzigen Instagram-Account und Retrofuchs. Was ist denn da? Ja. Oder wie hast du diese Nische auch für dich entdeckt und gefunden?
Also ich denke mal so 2013, 14 ist halt so dieses Worst-Case-Szenario eingetreten. Ich habe halt alles verkauft, was ich vorher hatte von diesen ganzen Yu-Gi-Oh!-Karten, weil man ist ja dann irgendwie aus dem Alter raus und hier und da, man braucht das ja nicht mehr. Im Nachhinein, klar, man bereut das. Das wären wahrscheinlich heute sehr, sehr coole Karten gewesen. Aber dann muss das auch so 2015 gewesen sein, wo ich dann das erste Mal mitbekommen habe, dass Leute in Deutschland Karten graden oder dass es Sammler gibt, die nur gegradete Karten kaufen, verkaufen. Und in dem Zeitraum muss das dann auch gewesen sein, wo ich mir die erste PSA-Karte gekauft habe.
Okay.
Und dann fing das irgendwie an. So, da, klar, nicht so aktuell wie jetzt, also dass man wirklich hinterher ist, sondern ja, da war immer mal wieder Pause drin, dann auch mal ein ganzes Jahr Pause. Aber ich würde sagen, so ab 2019 ununterbrochen dabei.
Okay. Und wenn wir uns jetzt hier mal deinen Account angucken, ist das denn, was du sammelst und findet man da viele Leute zum Tauschen oder ist das wirklich, kennst du da quasi jeden, der das sammelt, wie du, kennst du da persönlich?
Also aktuell ist der ganze Vintage-Bereich ziemlich im Hype. Also tauschen tut schon lange keiner mehr. Also das ist nur noch, jeder will Geld machen.
Okay.
Es gibt halt noch eine Handvoll Leute, mit denen man halt wirklich untereinander tauschen kann in Deutschland. Aber es wird halt immer schwerer, da noch Leute zu finden, die nicht die Karten aufkaufen, um sie dann irgendwie auf dem amerikanischen Markt wieder zu verkaufen, sondern halt für die Private Collection irgendwie was zu finden. Das ist schon schwer.
Echt? Also liegt das jetzt an dem, was du sammelst? Weil aus dem Basketball hörst du ja, dass das durchaus so ein Trading eher geliebt wird oder gemocht wird. Klar, da gibt es auch diese Investoren und so weiter. Mhm. Aber liegt es an dem Bereich Vintage oder liegt es an...
Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute, die sehen halt nur die Zahlen. Es wird halt mal nur berichtet, okay, guck mal hier, wir haben jetzt hier eine Pelé-Rookie, die verkauft worden ist für 900.000. Dann fangen die Leute an, alles aufzukaufen, was sie finden können, um es dann halt wieder teurer zu verkaufen. Mhm. Und die Leute, die traden nicht, weil sie halt nicht zu traden haben. Die haben halt nur die eine Karte und die wollen sie halt wieder teuer verkaufen. Mhm. Die sie halt meistens dann auch leider zu teuer gekauft haben und die Preise bekommen sie eigentlich auch nicht mehr wieder. Also das zahlt dir keiner.
Okay. Und bist du, aber würdest du sagen, du oder was ist deine Private Collection? Hast du spezielle Spieler, die du sammelst oder...
Also generell deutscher Fußball ist bei mir wirklich on top. Mhm. Alles so zwischen 1930 bis 1970, das ist schon sehr interessant.
Okay.
Aber ich habe auch einzelne Spieler wie Pelé, Puskas, Yashin, das sind Sachen, die gehen immer.
Okay.
Aber ja, also das ist halt so mega interessant, weil also den Arm kennen ja heute andere Leute in dem jungen Alter wie Dennis und ich sonst ja auch nicht, wie Puskás und sowas. Kommt man da einfach, liest man sich dann da rein oder kommt es durch die Karten, wo man sagt, hier, welche sind besonders beliebt oder hat man sich dann schon mehr mit dem Sport auch beschäftigt? Was war so in der Vergangenheit im Fußball oder wie kam das dann zu den Spielern?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es selber nicht, wo bei mir da die Faszination hängt. Es ist aber, wenn man eine Karte in der Hand hat, die 100 Jahre alt ist und sich zu überlegen, wo war die diese ganze Zeit über und dann halt vielleicht sogar noch irgendwie eine 7 oder eine 8 zu bekommen beim Grading. Das ist für mich, gibt nichts Besseres. Und dann natürlich, wenn die Karte noch eine schöne Geschichte hat oder ein Spieler mit einer schönen Geschichte, dann kann die Karte 5 € kosten, aber ich bin dabei.
Kannst du mal so 2, 3 Karten, wo du sagen willst, das sind Highlight-Karten aus deiner Sammlung, wo es entweder eine super Geschichte dazu gibt, wie du zu der Karte gekommen bist oder die wirklich viel wert ist oder gibt es da so was?
Ja, schwierig. Also ihr habt ja bestimmt dann gesehen, diese unterschriebene Beckenbauer-Karte. Das ist eine Second-Year-Rookie-Card. Die habe ich vor Weihnachten wiederbekommen oder gerade so an Weihnachten. Das war so mit der Anfang, was ich gekauft hatte, als ich angefangen habe, Vintage-Karten zu sammeln. Okay. Und die kam jetzt wieder und wurde gesagt, okay, die ist original. Da habe ich mich schon sehr drüber gefreut. Das ist schon ein Highlight, würde ich sagen. Ich habe aber noch mehrere unterschriebene Pelé-Sachen. Auch mit Zertifikat und alles drum und dran. Das sind auf jeden Fall so Highlights. Aber ich habe auch Karten, die 10, 15 Euro kosten, die einfach optisch gut aussehen. Das ist schwierig. Also da kann ich euch tatsächlich nicht irgendwie so eine Top 5 nennen. Da gibt es viele Sachen, die sehr, sehr cool sind.
Gerade so in dem Bereich ist aber auch, wie du schon angedeutet hast, auch viel Fakes dabei, gerade im Vintage-Bereich. Ne? Also da musst du, glaube ich, nochmal ein bisschen anders aufpassen wie im modernen Bereich bei den modernen Karten.
Ja. Also RAW kann man, also so gerade so On-Card-Autos, sehr, sehr schwierig, da irgendwie was zu kaufen, denn die Geschichte ist teilweise, die dahinter steckt, bröckelig. Die Leute wissen nicht, wo die Karte herkommt. Und wenn es dann irgendwie eine Pelé-Karte ist, die dann doch vielleicht schon RAW 100, 200 Euro kostet, da gibt es genug Leute, die den Edding springen und dann auf eBay hauen. Das
hast du da Tipps, wie man sich da ein bisschen absichern kann? Also so gut, es gibt da irgendwie Quellen, wo ich glaube, ich habe irgendwo mal gesehen, dass du so Autogramme irgendwo im Internet irgendwie dann daneben legen kannst, keine Ahnung, oder whatever. Also gibt es da irgendwie Quellen, wo du sagst, da sicherst du dich ab oder da kann man mal drauf schauen vorher?
Also bei mir ist das, es ist, glaube ich, so wie in jedem Hobby, mit der Zeit sieht man etwas, ob das irgendwie passt oder nicht. Für jemanden, der jetzt neu anfängt, kann ich vielleicht nur sagen, schaut mal bei Leuten vorbei, die Vintage-Karten sammeln, guckt euch die Autogramme an, die haben, oder fragt einfach nach, so schreibt mir, ob ihr euch nicht sicher seid, oder guckt ihr das mal an, Fuchs, was ist das? Kommt das vielleicht hin und dann schaue ich da gerne auch mal drauf. Aber 100% kann ich das auch nie sagen. Deswegen schicke ich meine Karten ja auch nochmal zu Beckett oder irgendwo anders hin.
Das machst du tatsächlich auch bei vielen Karten. Also ich habe gesehen, dass du auch natürlich auch viel SGC dabei hast, also gar nicht jetzt mal so PSA und BGS, sondern den SGC, dieses schwarzen Slab. Hat es einen bestimmten Grund, warum du SGC bevorzugst? Und dann ist ja auch das öftere mal eine 1 einfach dabei, was Vintage ja auch vielleicht das öftere mal vorkommt. Aber stört dich das oder ist das egal?
Also erstmal mit dem ganzen SGC-Thema, also es fragen mich tatsächlich sehr oft Leute, warum schickst du deine Karte nicht einfach zu PSA? Das fing auch alles letztes Jahr an, so Mitte letztes Jahr, da hat der liebe Retro-Kalle und ich, der sammelt auch Vintage-Karten, wir haben uns so ein bisschen beschnackt, was geil aussieht für die Cases und sowas und sind dann halt irgendwie auf SGC gekommen und dann haben wir gesagt, ey, pass mal auf, wir testen das, wir schicken da Karten hin und wir machen das seitdem jeden Monat. Also und uns gefällt das super und bei Vintage-Karten ist das nochmal was anderes wie bei Modern-Karten. Da zählt halt wirklich die Karte und nicht das Case. Wenn eine seltene Karte in dem Case ist, dann spielt es keine Rolle, ob es Beckett ist, PSA oder SGC.
Das finde ich aber geil, weil es ist einfach eine sehr individuelle und das ist euer persönlicher Geschmack sozusagen auch, ne?
Ja.
Ja.
Ja, sehr gut. Und mit den Einsern, das ist wieder das Ding, das interessiert mich gar nicht. Also es ist ja für die Private Collection und wenn eine 1 dabei ist, dann ist eine 1 dabei. Dann habe ich die Karte jetzt im Case Und vielleicht finde ich sie dann irgendwann nochmal und dann kann ich sie upgraden. Dann habe ich vielleicht eine 2 oder eine 1,5. Und ja, dann freue ich mich auch darüber.
Cool, ja. Gesunde Einstellung. Hast du auch moderne Karten? Also wo du, kaufst du dann durchaus auch mal die modernen Boxen sogar vielleicht oder dann die ein oder andere Einzelkarte?
Ja, also da verbrenne ich mich auch oft genug dran an diesen ganzen neuen Boxen. aber so High-End kaufe ich tatsächlich nichts. Also dass ich jetzt sage, okay, ich kaufe mir jetzt irgendwie so eine Messi On-Card-Auto. Die würde ich eher traden, aber ich hole mir auch neuere Karten. Teilweise sind auch welche dazwischen bei meinen Fotos auf Instagram, aber ja, ich bin eher so im Vintage-Bereich am Start.
Cool.
Also ich finde das so eine, interessant.
Ja, hast du so eine, gut, du hast gesagt, so deine wertvollsten Karten, aber weißt du noch, was deine erste war? Deine allererste Karte? War das jetzt die Franz Beckenbauer, wo du gesagt hattest? Oder war
nee, also ich habe tatsächlich aktuell eine Karte bei PSA. Das ist tatsächlich aus dem echten originalen Set von 2006, wo ich damals angefangen hatte, diese Sticker zu sammeln, meiner Mutter. Da habe ich gerade eine Cristiano Ronaldo bei PSA liegen, die einen Knick hat. Und die habe ich auch nur eingesendet, damit ich sie im Case habe. Und die ist dann halt wirklich so, das ist der Startschuss eigentlich. Wenn die zurückkommt, das ist die erste.
Cool.
Geil. Du hast auch eine sehr schöne Panini Prism Schweini Karte, habe ich gesehen. Die ist auch schick,
die ist
auch
mit Autogramm. Die ist aber verkauft, tatsächlich.
Die ist verkauft, ja?
Die habe ich letzte Woche habe ich die verkauft.
Okay. Ja. Ah, darf man wissen, für was die gegangen ist?
Ich habe die für 60 Euro angeboten. Okay. Ich habe die für, ich glaube, 55 gekauft, hatte keinen Spaß mehr dran, habe sie jetzt für 60 verkauft. Also da. Okay.
Ein paar Haarlands haben wir auch, ne?
Ja, klar. Man muss ja hoffen, dass das irgendwie mal anschlägt, ne?
Ja, das wird schon sein, ey. Und hast du schon mal so einen legendären Spieler mal getroffen, irgendwo, persönlich? Findest du sowas auch interessant? Oder so einen Beckenbauer mal zu treffen? Oder
ja, also,
selbst für dich bei der Karte?
Also ich würde jetzt tatsächlich nicht extra zu so einem Fantreffen hinfahren. Jetzt schon gar nicht in der aktuellen Zeit. Das lohnt sich für mich nicht. Ich kenne die ganzen Geschichten hinter den Spielern fast alle. Und die jetzt nochmal zu hören von ihm, brauche ich nicht unbedingt. Die Leute haben genug zu tun. Die sind mittlerweile auch alle 80 oder plus.
Ja.
Die sollen ihr Ding machen, die sollen ihre Ruhe haben. Und nee.
Aber so für Fußballgeschichte, auch genau die Storys dahinter, ein paar Skurrilitäten, das liest du dir schon an und guckst dir an. Und
bin ich voll drin. Okay. Also auch so alte Interviews, zum Beispiel von Helmut Rahn, also genial, ne, wie er sich dann irgendwie in den 80er Jahren darüber beschwert oder in den 70ern, was die Leute da eigentlich verdienen, das ist ja nicht mehr normal, wenn man dann heute schaut, was die verdienen, das ist ja.
Aber auch dann über die Karten zum Spieler gekommen, oder? Also dann, also nicht vom Spieler zu den Karten, sondern eher über die Karten zum Spieler? Also
auch das ist unterschiedlich. Manchmal sehe ich eine Karte, wo ich mir dann denke, okay, was ist das für eine? Dann google ich den mal eben schnell und denke mir so, okay, für 2 Euro nimmst du die halt mal mit, die Karte. Oder dass man halt vorher schon weiß, okay, ich gehe jetzt auf der Suche nach Beckenbauer-Karten. Da kennt man natürlich die Story hinter.
Okay. Sammelst du auch noch was anderes außer Karten? Memorabilia, irgendwas anderes? Oder bleibst du bei den Karten?
Also nee, also ich würde schon sagen, mehr Karten. Es gibt natürlich auch so speziellere Sachen, wo Fußballspieler darauf unterschrieben haben, aber sowas jag ich jetzt nicht. Wenn mir das mal irgendwie in die Finger kommt, irgendwie so ein Trikot oder sowas, dann ja, aber aktuell bin ich nicht auf der Suche nach sowas.
Okay. Ja. Hast du deinen Kanal noch bei YouTube? Hast der sich verändert? Oder?
Also der allererste Kanal, dieser Yu-Gi-Oh!-Kanal, der existiert nicht mehr. Okay. Aber ich mache ab und zu jetzt auch unter Retrofuchs ein paar Videos.
Das werden wir natürlich verlinken hier in den Shownotes, ne?
Da sind wir mal gespannt. Danke.
Ehrensache. Also, wenn du hier schon zu Gast bist, dann werden wir natürlich alles dafür tun, dich zu unterstützen auch, weil du uns ja auch hier quasi als Gast unterstützt.
Vielen Dank.
Findest auch mal was anderes, weil ich muss, klar reden wir da oft über Basketball, aber wir haben ja oftmals die Situation, dass auch gerade so, immer schon ein paar Mal gesprochen, dass gerade die Jüngeren vielleicht mit einem Jordan oder so gar nichts anfangen können. im Bereich Basketball. Und da finde ich es halt auch mal super inspirierend, dass jemand in einem jungen Alter, wenn man das so sagen darf, wie du, auch irgendwie sich mit so Spielern auseinandersetzt, die einfach schon lange, lange vor unserer Zeit irgendwie gespielt haben. Und das finde ich halt auch aber du beschäftigst dich ja dann schon auch mit dem Spieler, wie du gerade gesagt hast, mit dem Rahn und was er gesagt hat und so. Das ist halt schon irgendwie auch eine gewisse Inspiration, finde ich. Und wenn man mal bei dir vorbeischaut, da sind schon sehr, sehr interessante Karten zu finden, auf jeden Fall. Ja.
Ich glaube, viele Leute, die diese Vintage-Karten sammeln, es ist halt auch einfach diese Jagd. Es ist nicht so wie im Modern-Bereich. Die meisten Vintage-Karten, die man heute findet, die sind geklebt oder gecuttet in schlechten Zustand. Und wenn man sich halt selber ein Ziel setzt und sagt, okay, ich will jetzt diese Karte haben, dann kann das auch mal sein, dass du 2 Jahre auf der Suche bist. Mhm. Und wenn du die dann findest, das ist was ganz Besonderes.
Ja.
Dann kommt es auch nicht darauf an, ob es eine 2 ist oder eine 3. Das ist dann immer ein Highlight.
Suchst du denn gerade aktuell noch irgendwas ganz Bestimmtes, wo du sagen willst, boah, also wenn ich hier die Gelegenheit mal nutzen darf, wenn einer zufällig Karte XY hat?
Nee, also aktuell, ich habe sehr, sehr viele Sachen.
Mhm. Angeber.
Ich suche immer Karten, klar. Gerade von Gerd Müller, ich bin ein riesen Gerd Müller-Fan.
Okay.
Aber wirklich nur noch ungeklebt. Ich habe die meisten Karten geklebt oder halt auch schon ungeklebt in einem schlechten Zustand. Und diese Karten, die ich suche, die haben die meisten Leute halt einfach nicht. Das ist, aber ja, falls ihr Gerd Müller-Karten habt, schreibt mich gerne an.
Gerd Müller.
Oder schickt es einfach zu, wie Dennis
gerne. Ja, das kriegen wir hin. Adresse bekommt
ihr dann natürlich auch. An Kevins Mutter vorbei mogeln natürlich nicht, dass die Karten einkassiert.
Die überwacht das. Die guckt das dann erstmal nochmal durch.
Schwierig.
Schwierig. Was ich aber auch da, wie du gerade gesagt hast, ich glaube, der Unterschied ist auch noch ein bisschen so bei Vintage, da ist es natürlich so ein bisschen weniger spekulativ, oder? Also gerade bei den modernen Karten, da hast du ja immer noch so ein bisschen, was wird aus dem Spieler, verletzt er sich, schlägt er ein, schlägt er nicht ein, wie geht's weiter? Das hast du halt bei den Vintage-Karten, ein Beckenbauer ist ein Beckenbauer, ja. Da kommt vielleicht der ein oder andere Skandal jetzt beim Beckenbauer vielleicht noch auftauchen, aber in der Regel ist es ja ein bisschen mehr gesettelt bei den Vintage-Karten. Ist da so eine krasse Preisveränderung in den Karten trotzdem?
Ja, also eine riesige. Es gibt meistens sind das halt Investoren, die nur auf der Suche sind nach zum Beispiel so einer PSA 9, PSA 10 von Spielern, die halt vor 80 Jahren gespielt haben. Das sind dann so Sachen, die dann einmal verkauft werden für 900.000. Mhm. Der nächste Sale ist dann bei 500.000. Und dann geht es halt eigentlich nur noch wieder bergab. Dann geht es wieder berghoch. Und das deswegen lieber die Dreier mitnehmen. Die sind meistens wertstabiler. Da weiß man, was man hat.
Okay.
Die gehen kontinuierlich nach oben in den meisten Fällen.
Und wer sind so die Sammler? Gibt es da so welche so outstanding, wo man sagt, ey, der hat wirklich vintage-mäßig die allerderbste Sammlung, die ich mir so vorstellen kann? Gibt es da jemanden oder bist du das?
Nein, auf gar keinen Fall. International würde ich auf jeden Fall sagen Elray Collections oder den guten Elray dürfte jeder kennen, der nur ansatzweise mal irgendwie nach Vintage-Karten geschaut hat. Der gute Mann, der hat wirklich so gut wie alles. Ich würde sagen, da müsst ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen. Das ist
verlinken wir auch.
Ja.
Ja. Ja, cool. Sehr, sehr spannend. Mal irgendwie, Vintage ist halt echt nicht so oft. Klar ist da auch eben im Basketball, wenn man da kann man auch noch nicht Vintage sagen, irgendwie. Wenn du jetzt irgendwie die Kobe-Karten nimmst und Jordan, ist das alles irgendwie noch nicht so Vintage wie jetzt, glaube ich, so eine Franz Beckenbauer oder Gerd Müller-Karte. Die da irgendwie, das sind ja auch manchmal gar keine Karten, sondern die gab es dann irgendwo in einem Kellogg's-Box wahrscheinlich oder irgendwo, ne? Also wenn man
es gibt so, also als kleines Beispiel, ich habe hier tatsächlich was liegen, also ist gar nicht vorbereitet, aber hier diese Fritz-Walter-Karte,
Passfoto,
die ihr euch gerade anseht, die gab es mal bei Kaugummis dabei.
Ja, okay.
Und so eine mal in einem guten Zustand zu finden, geht halt gegen null.
Und wo hast du die her?
Die habe ich von einem Kollegen.
Räuber.
Na,
offensichtlich ein Räuber.
Deutscher Fußball, die Jungs, die wissen Bescheid. Ja, da schreiben sie mir tatsächlich öfters mal.
Geil. Das finde ich sehr gut.
Ja, wollte gerade sagen, findet man so, hat man so wahrscheinlich seine Connections dann oder gibt es tatsächlich auch das Angebot bei eBay, dass man mal so eine gute Karte irgendwie dort bekommt? Wahrscheinlich weniger.
Also, ja, es gibt aktuell wirklich sehr, sehr viele Leute da im Hobby, die nur Sachen versuchen zu kaufen, um sie wieder zu verkaufen. Was auch vollkommen in Ordnung ist, sollen sie halt machen. Aber als kleines Beispiel, ich habe vor 6 Monaten eine schöne Pushkast gefunden von Heinerle 1961 für 20, 25 Euro. Gestern ging eine weg für 350. Klar findet man bei eBay auch mal gute Sachen, aber dann muss man auch gewillt sein, dafür ordentlich zu bezahlen.
Okay, echt interessant, interessant. Scheint ja noch eigentlich noch undurchsichtigerer Bereich zu sein als so ein klassisches Basketball-Sammeln, weil beim Basketball hast du so, du hast zumindest mal so Beckett, die so sagen, guck mal, das ist eine Liste, das sind die Karten. Das ist ja hier, muss man ja eigentlich viel tiefer im Thema sein, um da wirklich den Überblick zu behalten.
Ja, vor allen Dingen, es gibt ja teilweise Karten, die sind einmal gegradet worden oder zweimal und man weiß halt, okay, jetzt mal als Beispiel, der Dennis hat eine und der Markus hat eine und wenn ich die jetzt haben möchte, dann sagst du mir, was du dafür haben möchtest. Und wenn du sagst, du möchtest 5.000 Euro dafür haben, wenn Markus jetzt nicht dazwischen kommt, dann wird es darauf hinauslaufen, dass ich dir 5.000 Euro dafür geben muss. Mhm. Und das hast du super oft im Vintage-Bereich.
Ja. Für dich
94. Da passen sich dann irgendwie die Preise so ein bisschen an.
Ja. Ja, interessant, ey. Das ist echt gut. Ja, cool, ey. Ja. Markus, hast du noch eine Frage an mich?
Nee, eine Frage nicht, aber wir haben ja unsere neue Spotify-Liste. Hast du das schon angesprochen?
Ja, ich kann das jetzt hier nochmal ganz kurz. Wir haben eine kleine, wunderbare Spotify-Playlist mal ins Leben gerufen. Ich habe jetzt erstmal angefangen, die zu füllen mit Basketballspielern, die mal Musik gemacht haben. Die ein, zwei Bekannte kennt man ja, Damian Lillard, Shaquille O'Neal, die wirklich auch Songs aufgenommen haben, die auch gar nicht so schlecht waren. So, und jeder Gast, Kevin, darf sich ein Lied wünschen, was wir auch mit in die Playlist aufnehmen. Das muss auch nichts mit dem Hobby zu tun haben.
Nichts mit dem Hobby.
Du kannst jetzt deinen Gefühlen freien Lauf lassen. Du kannst natürlich auch eins der schönen Lieder nehmen, die die Fußballnationalmannschaft, Fußball ist unser Leben und so.
Das ist, da habt ihr mich jetzt wirklich erwischt. Also aber Musik, da bin ich ja komplett raus.
Du kannst auch noch recherchieren und dann schickst du mir das. Und dann packen wir es in die Playlist. Das ist wirklich, ja, wir wollen so ein bisschen mal gucken, was für ein Potpourri der guten Laune wir da auch musikalisch zusammenstellen können, wenn jeder Gast einen Song sich wünschen kann. Markus, hast du denn einen
Song? Ich würde tatsächlich sagen, lass uns was nehmen von Franz Beckenbauer.
Ja.
Und entscheiden kannst du, welches Lied. Aber es muss von Franz Beckenbauer sein.
Da wird sich was finden. Ja.
Da finden wir was.
Nicht das um Spotify, aber bei der Mischung dieser Playlist zwischen Shaquille O'Neal, Franz Beckenbauer und wer weiß, wer da noch dazukommt, irgendwann mal rausschmeißt. Ne, aus
Spotify. Ja, oder uns einweist beim Markt. Das kann natürlich auch passieren, ne? Oder dass das meinen Algorithmus völlig zerstört und mir in Zukunft Sachen vorgeschlagen werden.
Ja, schwierig. Ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Das wird ganz, ganz schwierig werden, wieder rauszukommen.
Ich bin versichert. Aber ich sag der Versicherung schon mal Bescheid, glaube ich. Jetzt an dieser Stelle auch Generali, da kann was kommen, dass ich eingewiesen werden muss. Ich bitte euch, dass ihr die ganzen Kosten übernehmt, wirklich. Wichtig. So, die Spotify-Playlist. Markus, da müssen wir noch mal einen extra Post auch zu vorbereiten, ne?
Ja, machen wir das. Aber verlinken uns auf jeden Fall auch hier unten noch mal in den Show Notes die Playlist. Natürlich deine Kanäle. YouTube und Instagram, ne?
Deine Kanäle. Vielen Dank. Was sollen wir denn verlinken? Instagram-Kanal, dein YouTube-Kanal? Hast du noch sonst was, was wir...
Nein. Das reicht schon. Also das ist ja schon mehr als genug.
Kontoverbindung? Dass die Leute was überweisen können?
Wenn dann nur über PayPal, Freunde.
Okay, sehr gut.
Das ohne Kommentar.
Ja, ohne Kommentar.
Ach, guck mal, Liebe. Wieder Liebe im Raum. Erste Folge für 2022, Kevin. Stark, finde ich richtig gut.
Ja.
Wird am Mittwoch, den 5., schon zu hören sein. Und ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, ich bedanke mich für die Einladung.
Es war uns ein Fest. Und wir hören und sehen dich bestimmt wieder.
Das hoffen wir.
Beste Grüße. Mach's gut,
Kevin. Tschüss. Danke dir. Ciao, ciao.